Schön, euch zu sehen und gut, dass ihr heute hier seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich habe zum Beginn des Gottesdienstes eine Geschichte mitgebracht, die mir mal vor vielen Jahren erzählt worden ist. Und zwar spielt diese Geschichte in der Zeit der Französischen Revolution. Wir erinnern uns an den Geschichtsunterricht der Vergangenheit oder der Zukunft oder den wir nie hatten. Französische Revolution in Frankreich, Ende des 18. Jahrhunderts. Der König und die Königin leben in Saus und Braus. Sie unterdrücken ihr Volk, rauben die Bürger und die Bauern aus. Das Volk leidet und da macht sich Unmut breit. Aus dem Unmut wird Wut und aus dem Wut wird eine Revolution. Und eins dieser ersten Dinge, die da gemacht worden ist, die so sinnbildlich für die französische Revolution in die Geschichte eingegangen ist, ist der Sturm auf die Bastille. Die Bastille war ein Gefängnis, ein Stückchen außerhalb von Paris. Und die Aufständischen, sie stürmen dieses Gefängnis, befreien die Gefangenen und machen dabei selber Gefangene. Und einen Gefangenen, den sie da machen, das ist ein hoher Adliger, der das Volk unterdrückt hat, auf den sie richtig Hass haben. Und sie fragen sich jetzt, was machen wir mit dem Kerl? Und da sie das nicht selber entscheiden können, schicken sie einen Brief an die Anführer mit der Frage, was sollen wir mit dem machen? Und dann kommt eine Antwort zurück. Und auf dieser Antwort steht Folgendes. Wartet nicht hängen. Wartet nicht hängen. Wir lesen das alle gemeinsam. Die Leute haben es auch gelesen, haben sich gefragt, was tun wir denn jetzt? Wollten sie sagen, wartet nicht hängen? Oder wollten sie sagen, wartet nicht hängen? So ein kleines Komma, dieses kleine Strichchen hier, entscheidet in dem ganzen Satz, was jetzt zu tun ist oder was nicht. So kleine Dinge können manchmal eine Aussage um 180 Grad drehen, wie in dieser Geschichte. Und ich möchte heute mit euch in einen Bibeltext hineinschauen, bei dem es auch wichtig ist, dass wir genau hingucken. Ich weiß nicht, wie ihr das manchmal macht. Wenn ich lese, Bibel lese, Nachrichten lese, irgendwas anderes lese und wenn ich nicht aufmerksam bin, dann lese ich das, was ich lesen will und nicht unbedingt das, was da steht. Kennt ihr das? Man hat irgendwas gelesen und dann vielleicht eine WhatsApp, dann antwortest du drauf und erst aus der Antwort deines Gegenübers geht hervor, dass du gar nicht richtig gelesen hast, sondern eigentlich nur viel zu schnell drüber gelesen hast und hast den Punkt eigentlich verfehlt. Ich möchte mit euch so eine Geschichte anschauen, bei der es gut ist, dass wir da genau lesen. Diese Geschichte finden wir im Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium ist das erste Buch im Neuen Testament und erzählt die Geschichte von Jesus. Und wir schauen rein in Matthäus Kapitel 5. Das ist der Anfang der Bergpredigt, also eine Predigt, die Jesus auf einem Berg gehalten hat. Und da steht Folgendes, Matthäus 5, ab Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Wir halten auch hier schon gleich inne. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist so ein Vers, bei dem mir aufgefallen ist, dass ich den allzu oft falsch gelesen habe. Da steht ja, ihr seid das Licht der Welt. Aber allzu oft habe ich mir so in meinem Leben gedacht, Jesus sagt eigentlich, Torben, du hast das Potenzial, das Licht der Welt zu sein. Torben, du hast die Möglichkeit, Licht in deiner Welt, also in deinem Umfeld zu sein. Torben, wenn du dich anstrengst, dann wirst du zum Licht. Wenn du meine Gebote hältst, wenn du dies und das machst, oft genug im Gottesdienst gehst, dann wirst du irgendwann Licht der Welt sein. Oder manchmal haben wir das auch vielleicht so gelesen, du warst mal Licht der Welt. Erinnert ihr euch dran, als man Christ geworden ist und das Feuer irgendwie so brannte und du wolltest es jedem erzählen? Manch einer denkt vielleicht an diese Zeit und denkt sich, ja, da war ich das Licht der Welt. Da bin ich wirklich zu jedem gerannt und habe dem alles erzählt. Aber jetzt bin ich nicht mehr das Licht der Welt. Meine Freunde, ich möchte uns heute Morgen damit ermutigen, dass wir genau lesen, was da steht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Nicht ihr werdet es. Und dann lohnt es sich, noch zu schauen, wo das hier eigentlich steht. Matthäus Kapitel 5. Matthäus Evangelium hat 28 Kapitel. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern gleich zu Beginn, ihr seid das Licht der Welt. Der hat gerade erst die Reise mit denen gestartet. Die werden noch 3 Jahre lang in die Schule bei Jesus gehen, lernen, was das bedeutet. Aber er sagt ihnen zu Beginn der Reise, ihr seid das Licht der Welt. Ich hätte den Text ganz am Ende erwartet. Weißt du, in Matthäus Kapitel 28, Jesus fährt in den Himmel wieder hoch, dann sagt er seinen Jüngern, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Und übrigens, ihr seid das Licht der Welt. Nach 3 Jahren Ausbildung kriegen sie so einen Schein, wie so einen Gesellenschein, einmal ein Papierchen auf die Hand mit, Petrus, du bist das Licht der Welt, dann kommt so ein Stempel drauf von Jesus. Aber so funktioniert das nicht. Jesus sagt das ganz am Anfang, ihr seid das Licht der Welt. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass das auch für dich und für mich gilt. Wir sind das Licht der Welt. Ich habe uns eine schöne Lampe mitgebracht. Das ist eine Nachttischlampe. Wir schalten sie auch mal an. Wir sind das Licht der Welt. Was bedeutet das? Wenn man nachts wach wird und Durst hat, ich glaube, das kennen wir alle, man wird irgendwie mitten in der Nacht wach, hat Durst, und dann will man in die Küche gehen. Und bei mir ist das so, ich mache dann kein Licht an. Erstens, meine Frau Paula würde sich ärgern, wenn ich das Licht jetzt groß anmache, weil sie dann auch wach wird. Ich mache aber auch in der Küche kein Licht an, weil ich dann auch zu wach werde. Ich habe Sorge, dass ich dann nicht wieder einschlafen kann. Deswegen gehe ich im Dunkeln in meine Küche. Und der Backofen hat so eine digitale Uhr. Die ist ganz klein, so groß, steht die Uhrzeit drauf. Aber dieses kleine Licht davon reicht, dass ich den richtigen Schrank finde, den aufmache, mein Glas rausnehme, ich finde auch den Wasserhahn und fertig. Ein kleines bisschen Licht in der Dunkelheit reicht, um Orientierung zu finden. Ein kleines Licht reicht völlig aus. Licht ist dafür da, damit wir Orientierung finden. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann geht es darum, dass wir Orientierung geben für andere. Und zwar von dem weitergeben, was wir erlebt haben. Dass wir sagen, ich habe in meinem Leben erlebt, dass es Frieden gibt. Dass es einen Gott gibt, der mich liebt und der mir Frieden schenkt. Und Licht der Welt bedeutet jetzt den Menschen um mich herum, in meiner ganz eigenen Welt. Das kann meine Schule sein, meine Arbeit, das kann meine Nachbarschaft sein, meine Familie, mein Verein. Da von dem Licht weiterzugeben, das auszustrahlen und zu zeigen, ich habe Frieden gefunden. Ich habe Hoffnung gefunden. Ich habe Vergebung gefunden. Ich habe Zuversicht. Das bedeutet es, das Licht der Welt zu sein. Ihr seid das Licht der Welt. Ich finde diesen Vers so stark und ich wiederhole es gerne so häufig, weil ich das immer wieder vergesse und denke, ich muss für das Licht arbeiten. Aber diese Lampe, wenn wir uns die anschauen, warum leuchtet die Lampe? Weil Nils sie da vorne in die Mehrfachsteckdose eingesteckt hat und weil aus der Mehrfachsteckdose Strom hier reinkommt. Ohne die Mehrfachsteckdose leuchtet die Lampe nicht. Die Lampe bleibt eine Lampe, aber sie leuchtet nicht. Sie ist kein Licht. Dieser Strom, den sie bekommt, der sorgt dafür, dass sie leuchten. Und das ist das, was Gott mit dir und mit mir gemacht hat, als er gesagt hat, du Torben, ich möchte, dass du mein Kind bist. Dann ist er in mein Leben hineingekommen und wie der Strom fließt der Heilige Geist in mich hinein und ich leuchte. Und solange der Heilige Geist da ist, leuchte ich. Ich kann tun, was ich will, aber ich leuchte. Das Licht ist da, das Licht ist an. Ihr seid das Licht der Welt. Der Vers geht weiter. Mal finden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Lampen sind dafür da, um zu leuchten, das ist klar. Aber man stellt sie nicht unter einen Topf. Ich habe einen Topf mitgebracht. Ich hoffe, der passt ungefähr hier drauf. Super. Wenn der Topf auf der Lampe drauf ist, ist das ziemlich dunkel. Jesus sagt uns, er gibt keinen Sinn. Wissen wir alle, er gibt keinen Sinn. Die Lampe soll Licht machen. Die soll nicht so ausschauen. Aber ich glaube, dass wir manchmal solche Töpfe über unser Licht stellen. Denn sind wir ehrlich. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, und wir sollen ihn nachahmen. Im Johannesevangelium können wir lesen, dass das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht, steht im 1. Kapitel. Dieses Licht ist der da kommt, und zwar Jesus Christus. Und der macht es hell in der Welt. Und du und ich, wir sind berufen, auch Licht zu sein. Es hell um uns herum zu machen. Aber ich muss ehrlich mit euch sein. Ich muss gestehen, ich erlebe nicht, dass es um mich herum ständig hell ist, so wie bei Jesus. Weißt du, eine Geschichte von Jesus, die werden wir in der Adventszeit, werden wir die nochmal genau hören, aber die kam mir in der Vorbereitung nochmal in den Sinn. Da ist Jesus in der Stadt Jericho eingeladen bei einem Zolleinnehmer. Ein Mann, dem sind die Mitmenschen völlig egal. Der will nur Geld verdienen, möglichst viel Gewinn machen. Alle anderen Menschen, die raubt er aus, der kennt keinen Skrupel. Und Jesus lädt sich bei dem zum Abendessen ein. Und im Laufe des Abendessens steht dieser Mann auf und sagt: Pass auf, Jesus, ich muss mein Leben ändern. Ab heute gebe ich denen, denen ich was geklaut habe, alles zurück plus noch einen extra Bonus und ab jetzt werde ich nicht mehr betrügen. Ein Abendessen mit Jesus reicht, dass da Licht hineinkommt in die Finsternis. Und ich muss euch gestehen, ich erlebe das nicht so häufig beim Abendessen, wenn Leute mit mir Abendessen, dass sie dann irgendwann aufstehen und sagen: Torben, ich muss mein Leben ändern. Eine Stunde Abendessen mit dir und die Augen sind geöffnet. Ich muss diesen Streit in meiner Familie klären. Gut, dass du hier warst. Ich muss euch gestehen, das erlebe ich nicht in meinem Leben. Und den ersten Denkstoß, den wir machen, ist zu sagen: Gut, dann scheine ich ja kein Licht zu sein. Dann scheine ich ja kein Licht zu sein. Nein. Vielleicht ist der Punkt, dass ich mein Licht ein wenig versteckt habe mit so einem Eimer, den er drüber gestellt habe und dafür gesorgt habe, dass es nicht mehr so hell ist, wie es eigentlich ist, wenn dieser Eimer nicht da wäre. Denn Licht bin ich trotzdem, das haben wir geklärt. Ich möchte uns zwei Beispiele nennen, was so ein Licht sein kann. Dazu schreibe ich das hier wunderschön auf. Das erste, was so ein Licht sein kann, ist Vergleichen. Da ist jetzt ein kleiner Fleck drauf. War nicht extra. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich muss zugeben, ich habe eine ziemlich hässliche Schrift. Aber ihr wisst alle, was drauf steht. Da steht Vergleichen drauf. Manchmal vergleichen wir uns. Und zwar funktioniert das wie folgt. Du und ich, wir sind ein Licht. Wir schauen uns diese Lampe nochmal an. Das ist eine schöne Nachttischlampe. Ich mag die gerne. Wenn ich dann abends in meinem Schlafzimmer sitze, dann mache ich die Lampe an. Die gibt ein schönes, gemütliches Licht. Ich kann da sitzen und kann noch ein bisschen lesen. Die ist angenehm. Ich glaube, dass manche von uns von Gott berufen sind, so eine Nachttischlampe zu sein. Weißt du? Dass du eine Person bist, in deren Nähe Leute aufatmen, durchatmen können, zur Ruhe kommen können. Sie wissen, hey, zu dir gehe ich gerne, da finde ich Ruhe und Frieden. Da ist nicht groß Hektik, sondern da kann ich mal durchatmen und da ist jemand, der ein offenes Ohr für mich hat. Manche von uns sind berufen, so eine Nachttischlampe zu sein. Aber dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Wir sehen unsere kleine Lampe hier und dann gucken wir hoch und sehen die Strahler hier oben. Die sind richtig hell. Die sind jetzt noch nicht mal auf voller Helligkeit, die können noch heller. Die sind groß, die machen es richtig hell, die können so eine ganze Bühne hell machen und wo die hinstrahlen, da ist auf einmal alles sichtbar. Da ist richtig hell. Und dann bin ich so eine kleine Nachttischlampe und ich gucke da hoch und denke mir, so wäre ich gerne auch. Ich wäre gern größer. Ich wäre gern noch heller. Ich würde richtig gerne so ein Scheinwerfer sein in meinem Leben. Weißt du, der so einen Spot anmacht und alle wissen genau, da geht's lang. Sie wissen, wo sie hin müssen, sehen Sachen auf einmal klar. Aber eigentlich bin ich berufen, so eine Nachttischlampe zu sein, wo Frieden zu finden ist. Aber dann fange ich an, mich zu vergleichen und fange an, sagen, ich wäre gerne so wie diese Lampe. Ich wäre gern so hell. Ich wäre gern genauso groß. Ich würde auch gerne so einen Kegel werfen. Und Step by Step fange ich an, mein Licht zu verstecken und nicht mehr zu leuchten, weil ich angefangen habe, mich zu vergleichen. Wir alle haben verschiedene Berufungen. Wir alle könnten Sachen unterschiedlich gut. Aber manchmal fangen wir an, uns zu vergleichen und beim Vergleichen verlieren wir immer. Es gibt einen Satz von den O'Bros, einem christlichen Hip-Hop-Duo. Die Teens kennen den Satz wahrscheinlich auch. Und der lautet: Comparison kills calling. Comparison kills calling. Vergleichen tötet Berufung. Vergleichen tötet Berufung. Wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, verlieren wir immer. Und vor allem verlieren wir unsere Berufung aus dem Blick und fangen an, uns zu verstecken. Einfach nur, weil wir anders sein wollen, als Gott uns gemacht hat. Und dann fangen wir nicht mehr an zu leuchten. Vergleichen kann so ein Eimer sein. Die zweite Möglichkeit, wie wir so einen Eimer über uns stülpen, ist Schuld. Schuld. Schuld verdeckt unser Licht. Wie komme ich drauf? Ich erlebe es in meinem eigenen Leben und ich vermute einfach, euch geht das auch so. Kennt ihr das, wenn ihr euch gestritten habt mit eurer Partnerin, eurem Partner? Ihr habt euch gestritten und der Streit ist noch nicht geklärt, also es gab noch keine Aussöhnung. Wer hat dann das Gefühl, dass jetzt der richtige Moment ist, zum Nachbarn zu gehen und die Ehekrise zu lösen? Wer denkt sich, jetzt ist der Moment, ich gehe mal rüber und kläre das mit denen und erzähle dir mal, wie Vergebung funktioniert in meinem Leben? Also bei mir funktioniert das nicht so. Wenn ich mich gestritten habe, ist das ein ganz schlechter Moment, um irgendwie Licht zu sein, Liebe weiterzugeben. Nein, ich erlebe, dass ich das erst klären muss, dass ich Schuld erst aus dem Weg räumen muss, damit da mein Licht wieder strahlen kann. Und ich habe das auf einer Arbeitsstelle erlebt. Da gab es einen Mann, der vor mir da gearbeitet hat. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Aber nachdem ich meine Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe, man so ein bisschen über sich erzählt hat und ich erzählt habe, ich studiere Theologie, ich bin Christ, dann erzählten sie mir, ah Christ, wir hatten auch mal einen Christen hier. Der hat immer so kleine Zettelchen verteilt mit Bibelsprüchen und der hat Bibeln verschenkt. Aber der war total seltsam. Der war ständig wütend und war beleidigend. Christen sind, glaube ich, seltsam. Und das ist genau das, was hier passiert. Der Mann hat versucht, Licht zu sein, was weiterzugeben, aber weil er ständig Schuld auf sich geladen hat, er einfach mit seinen Mitmenschen nicht gut umgegangen ist, war dieser Eimer darüber gestülpt und er konnte seine Bestimmung nicht erfüllen. Manchmal ist es die Schuld, die wir über unser Licht gestülpt haben, weswegen es nicht leuchtet. Aber Jesus sagt uns, dass wir das Licht der Welt sind. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir das für bare Münze nehmen. Wir sind das Licht der Welt. Ich möchte mir das immer wieder sagen und sagen, es hängt nicht davon ab, was ich fühle, wie es mir gerade geht. Es hängt nicht davon ab, was ich alles falsch gemacht habe, sondern ob ich Licht bin oder nicht, entscheidet nur der Gott, der den Strom in mich hineingejagt hat, der mir den Heiligen Geist geschenkt hat. Das entscheidet, ob ich Licht bin. Denn unter dem Eimer in meinem Leben strahlt das Licht trotzdem noch. Wir sind berufen, Licht dieser Welt zu sein und damit die Welt zu verändern. Ich möchte uns ermutigen, gleich Gebet da hinten in Anspruch zu nehmen. Dass wir da hinten, Sascha steht bereit, für uns beten lassen. Und dass wir diese Chance nutzen, um dafür zu beten, dass Gott uns diesen Eimer wegnimmt. Wir können diesen Eimer nicht selbst wegnehmen. Ich kann mich nicht selber von meiner Schuld freisprechen und meinen Drang, mich zu vergleichen, werde ich auch nicht los, nur weil ich sage, Torben, hör auf damit. Wenn es bei dir so funktioniert, geil. Ich muss zugeben, das funktioniert bei mir nicht ganz so. Aber ich glaube, dass es einen Gott gibt, der das bei mir macht, von dem ein Wort reicht und dieser Eimer geht von meiner Lampe weg und ich kann wieder leuchten. Und ich möchte euch ermutigen, hinten zu dieser Gebetsstation hinzugehen und das in Anspruch zu nehmen. Sascha steht bereit und wird für euch beten und dann symbolisch diesen Eimer von dem Lampenschirm wegzunehmen. Einfach nur, dass wir es nochmal gesehen haben, dass da was weggenommen wird, dass Schuld weggenommen wird, dass der Drang, sich zu vergleichen, weggenommen wird und dass wir wieder Licht sein können. Denn Licht ist das, was diese Welt braucht. Sie hat es schon immer gebraucht und sie braucht es auch im Jahr 2023. Der Text geht aber noch weiter und damit möchte ich schließen. Der Text geht noch weiter mit Vers 16. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wieder ist das eine Stelle, bei der wir genau lesen müssen, weil hier Verheißung drin steckt. Was sagt Jesus? Sie werden unsere guten Taten sehen und dann euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt nicht, wenn ihr euer Licht leuchten lasst. Gute Taten bedeutet Licht leuchten lassen. Wenn euer Licht leuchtet, dann werden die Christen um euch herum Gott preisen. Nein, Jesus sagt, dann werden sie euren Vater im Himmel preisen. Also nicht ihren Vater, sondern euren Vater. Jesus gibt uns diese Verheißung und sagt, wenn wir unser Licht leuchten lassen, das nicht hindern, dann werden Menschen um uns herum anfangen, Gott zu preisen, ihn zu loben, ihm zu sagen, dass er Gott ist, weil sie unser Leben sehen, weil sie dein Leben sehen. Und ich möchte so ein Leben leben, das Menschen dazu führt, dass wenn sie es sehen, dass sie anfangen, Gott zu preisen. Also sich auf den Weg machen in eine Beziehung mit ihm hinein. Lass uns diese Verheißung auch für wahrnehmen. Lass unser Licht leuchten. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Und wenn euer Licht leuchtet, dann werden die Menschen um euch herum in dieser Woche, die vor euch liegt und in der Adventszeit und für immer, sie werden anfangen, euren Vater im Himmel zu preisen, den sie noch gar nicht kennen, aber den sie durch euch kennengelernt haben. Das ist die Revolution, die Jesus geplant hatte. Von der er wollte, dass sie beginnt in der Welt mit seiner Kirche. Dass überall Menschen wie du und ich anfangen, ein Licht zu sein und die Finsternis zu vertreiben. Dass Schuld geht, dass Streit geht, dass Zweifel gehen, dass Hoffnung kommt, dass Vergebung kommt, dass Liebe kommt, dass Christus Mensch wird, auch in unserer Stadt. Ich möchte beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du uns gesagt hast, dass wir das Licht der Welt sind, dass wir es sind. Und ich bitte dich, dass du aus unserem Herzen all das wegnimmst, all die Stimmen, die uns immer wieder klein halten, uns immer wieder was anderes einreden wollen, Herr. Ich bitte dich, dass du Schuld aus unserem Leben wegnimmst, dass du den Drang, dass wir uns vergleichen wollen, wegnimmst. Dass du all die Eimer wegnimmst, die über unserem Licht sind, dass es leuchten kann, Herr. Und wir bitten dich darum, dass wir sehen dürfen, dass Menschen um uns herum in unserer eigenen Welt anfangen, dich zu preisen. Amen.